Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Wir berichten heute über die Nachteile von Gesichtserkennung in New York. Müssen sich bestimmte Menschen damit auseinandersetzen, dass sie trotz Eintrittskarte nicht mehr an bestimmten Konzerten oder anderen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen können. In Australien ist eine verschwundene radioaktive Kapsel wieder aufgetaucht. Vor 70 Jahren traf die Niederlande eine schreckliche Meeressturzflut. Wir haben nachgefragt, wie gut das Land heutzutage geschützt ist. Die Klimaerwärmung wird Wetterextreme häufiger machen. Eine Renaturierung von Mooren wäre ein großer Schritt, den Treibhausgasausstoß bei uns zu begrenzen. Wir berichten über ein Pilotprojekt, das auch die Interessen der Landwirte berücksichtigen will. Und im Verbrauchertipp schauen wir auf Niesbrauch. Damit können Sie ein Erbe oder einen Verkauf vorwegnehmen und sich gleichzeitig ein lebenslanges Wohnrecht sichern. Es klingt wie eine Geschichte aus China, aber sie spielt in New York. Wenn Anwälte bestimmter Kanzleien Konzerte oder Basketballspiele besuchen wollen, bekommen sie den Zugang zu den Veranstaltungsorten verwehrt. Die vor den Eingängen installierten Kameras mit angeschlossener Gesichtserkennungssoftware machen es möglich, verfügt vom Eigentümer dieser Veranstaltungsorte. Begründung: Die Anwälte seien in Klagen gegen ihn verwickelt. Eine Methode, die perspektivisch jedoch jeden treffen kann, aber juristisch keineswegs eindeutig zu bewerten ist. Aus New York, Peter Mücke.
Kelly Conlon wollte zusammen mit ihrer Tochter und deren Pfadfinderfreundinnen die legendäre Weihnachtsshow der Rockettes in der New Yorker Radio City Music Hall besuchen, als sie bei der Sicherheitskontrolle angesprochen wurde. Als ich durch den Metalldetektor gegangen bin, habe ich plötzlich aus einem Lautsprecher gehört: Frau mit langen dunklen Haaren und grauem Schal. Wir wissen, dass Sie Anwältin sind, hat man mir gesagt. Sie wussten meinen Namen, sie wussten, für wen ich arbeite, und dann haben sie gesagt, dass ich keine Erlaubnis habe, hier zu sein. Und das trotz gültiger Eintrittskarte. Wie jeder Besucher der Show war Conlon am Eingang zur Halle gefilmt worden. Die angeschlossene Gesichtserkennungssoftware identifizierte sie dann als unerwünschte Person. So wie ihr ging es auch ihrem Kanzleikollegen Sam Davis, der im Madison Square Garden ein Eishockeyspiel der New York Rangers sehen wollte. Die Tatsache, dass sie Gesichtserkennungssoftware benutzen, ist beängstigend. Das Ganze ist ein Vorwand, um diejenigen kollektiv zu bestrafen, die es wagen, MSG zu verklagen. MSG Entertainment ist der Betreiber der Radio City Music Hall, des Madison Square Garden und des Beacon Theater, einem anderen bekannten Veranstaltungsort in Manhattan. Die Anwaltskanzlei von Conlon und Davis vertritt einen Ticketwiederverkäufer, der MSG verklagt hat, weshalb sich Chef James Dolan im Recht fühlt.
Look at it this way, right? If you owned a bakery.
Sehen Sie es mal so, Ihnen gehört eine Bäckerei. Jemand kauft Ihr Brot und dann verklagt er Sie, weil er Ihr Brot nicht mag, weil ihm irgendwas passiert ist. Und am nächsten Tag kommt er wieder und will mehr Brot haben. Würden Sie ihm das Brot verkaufen? Nein, lautet die Antwort des millionenschweren Geschäftsmanns, dem auch das Eishockeyteam New York Rangers und das Basketballteam New York Knicks gehören, die ihre Heimspiele im Madison Square Garden austragen. Und deshalb hat Dolan schriftlich 90 Kanzleien darüber unterrichtet, dass alle ihre Anwälte in seinen Hallen Hausverbot haben. Alle sind an Rechtsstreitigkeiten mit MSG beteiligt.
And in the United States there's a thing called the Bill of Rights.
In den Vereinigten Staaten gibt es etwas, das heißt Bill of Rights. Da steht auch das Recht auf Eigentum drin, egal ob Bäckerei oder Restaurant. Ich kann mir aussuchen, wen ich bediene. Aus welchem Grund auch immer, auch wenn das ein Anwalt ist, kann ich ihm sagen, ich will dich nicht bedienen. Das allerdings sehen Juristen und Behörden etwas anders. Generalstaatsanwältin Letitia James will bis Mitte Februar eine Erklärung von MSG Entertainment, nicht etwa wegen Datenschutzbedenken, die gibt es in den USA so gut wie nicht, sondern weil das Unternehmen mit seinem Vorgehen gegen Bürgerrechtsgesetze verstoßen könnte. Etwa gegen eines aus dem Jahr 1941, das verhindern sollte, dass unliebsame Theaterkritiker von Vorstellungen ausgeschlossen werden. Oder eines, das besagt, dass auch Schwarzen der Zugang zu Sportveranstaltungen gewährt werden muss, wenn sie ein Ticket haben. Politiker wie die New Yorker Abgeordnete Liz Krueger drohen MSG bereits mit dem Entzug der Alkoholausschanklizenz. Ich glaube, MSG verstößt gegen die Vorgaben des Bundesstaates. Ich habe mich an die zuständige Behörde gewandt und sie aufgefordert, MSG die Alkohollizenz zu entziehen, wenn sie damit weitermachen. Doch das weckt erst recht die Kampfeslust von MSG-Chef Dolan. Der droht jetzt damit, den Spieß umzudrehen. Ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Es geht ja eh nur um Publicity, also kriegen Sie welche. Wir werden uns ein Spiel raussuchen, sagen wir von den New York Rangers, und da werden wir einfach keinen Alkohol verkaufen. Mir ist das egal, ich bin seit 29 Jahren nüchtern, aber wir werden Schilder aufhängen. Wenn Sie bei einem Spiel etwas trinken wollen, dann beschweren Sie sich hier. Sagen Sie der Behörde, kümmert euch um eure Aufgaben und hört damit auf zu versuchen, in die Presse zu kommen.
Aus New York berichtete Peter Mücke. Als in Brasilien in den 80er Jahren Kleinkriminelle aus Krankenhausbeständen Material stahlen, ging es schlecht aus. Es handelte sich nämlich um eine radioaktive Kapsel und anstatt sie gewinnbringend zu verkaufen, kostete es die Diebe Gesundheit und das Leben. In Australien haben jetzt nach tagelanger Suche die Suchenden, die Polizei und Militär eine verloren gegangene radioaktive Kapsel wiedergefunden, ohne dass diese offenbar Schaden anrichtete. Jennifer Johnston.
Die Kapsel sei am Straßenrand etwa 50 Kilometer südlich der Bergbaustadt Newman entdeckt worden. Dort war der LKW Mitte Januar losgefahren. Das gab der Minister für Katastrophenschutz bekannt. Einsatzteams hatten die millimetergroße Kapsel in den vergangenen Tagen mit Handsensoren und Strahlungsdetektoren in Autos gesucht. Ein Fahrzeug fuhr heute mit einer Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern an der Kapsel vorbei, als das Messgerät eine verdächtige Strahlung anzeigte. Es sei unwahrscheinlich, dass durch die Kapsel jemand verletzt wurde. Die Kapsel habe 2 Meter entfernt vom Straßenrand gelegen und die Gegend sei nur dünn besiedelt, so das Gesundheitsministerium. Die radioaktive Kapsel wird nun in einem Bleicontainer zurück nach Newman transportiert, bevor sie morgen nach Perth gebracht werden soll. Die nur wenige Millimeter große Kapsel war beim Transport von einer Mine in die Nähe der Großstadt Perth von einem Lastwagen gefallen. Die Herausforderung lag darin, dass die Einsatzkräfte die Kapsel auf einer Strecke von 1400 Kilometern suchen mussten. Dass die Kapsel fehlte, war erst rund 2 Wochen nach Abfahrt aufgefallen.
Jennifer Johnston über Erleichterung in Australien. Eine verlorene radioaktive Kapsel ist wiedergefunden worden. Zwar sind die Gasspeicher bei uns derzeit noch voll, aber der Wegfall russischer Gaslieferungen und die achterbahnfahrenden Energiepreise haben uns vor Augen geführt, dass die Verfügbarkeit von warmen Wohnungen, produzierenden Fabriken und funktionierenden Stadtverwaltungen keinesfalls eine Selbstverständlichkeit ist. Wie Unternehmen, Kommunen und Politiker seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine mit dieser Unsicherheit umgeht, beschreibt heute Abend ab 23.15 Uhr die ARD-Story der Energieschock. Wie sichern wir unseren Wohlstand? Norbert Kunze fasst zusammen, was sie erwartet.
Wir müssen uns schon der Realität stellen, dass wir mit dem Tempo, das unsere heutigen Gesetze ermöglichen, alle unsere Ziele nicht werden erreichen können.
Bundeskanzler Olaf Scholz im November vergangenen Jahres. Gemeint sind die letztlich wirtschaftlichen und politischen Ziele der Regierung. Doch die unsichere Lage angesichts des Krieges in Europa hat sich bis heute nicht grundlegend geändert. Insbesondere auf dem Energiesektor. Dieser Frage geht die ARD-Story nach.
Die Sorge vor Stromausfällen ist vorhanden, aber vor allen Dingen auch die Sorge vor steigenden Preisen. Ist durchaus vorhanden. Und gerade bei denjenigen, die gar nicht viel Geld im Portemonnaie haben, wirkt sich das natürlich in besonderer Weise aus.
Ich glaube, es wird eine Delle geben, weil einfach die Kaufkraft geringer wird und das wirkt sich bei vielen aus.
Öl, Gas, Strom. Für Bundesbürger ist die Versorgungslage eine der zentralen aktuellen Fragen. Wird die Versorgung zuverlässig und bezahlbar bleiben? Viele Experten gehen zwar von einer Stabilität aus, sehen jedoch deutlich höhere Preise auf die Verbraucher zukommen. Doch man ist sich uneinig. Beispiel Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender des Chemieriesen BASF und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
Wir werden längerfristig mit hohen Energiepreisen zu tun haben.
Nach all dem, was wir im Moment sehen können, wird das nicht passieren. Es ist deutlich unwahrscheinlicher geworden.
Wenn im Februar der Winter zurückkommt und dann vielleicht auch hoffentlich dieses Jahr die Konjunktur anzieht, dann werden wir sehen, dass die Preise hochgehen.
Das erste Punkt, den Herr Brudermüller genannt hat, die Preise bleiben niedrig.
Der Film begleitet neben Habeck und Bruder Müller weitere Player auf dem Energiesektor und der Wirtschaft stets mit der Fragestellung, wie kann die bundesdeutsche Industrie die zukünftigen Herausforderungen meistern, um langfristig Arbeitsplätze zu erhalten.
Wir sind ein Industrieland. Das heißt, ohne die Industrie, und damit meine ich nicht nur die großen Unternehmen, sondern damit meine ich vor allem den Mittelstand, ohne diese Industrie ist der Wohlstand in Deutschland in Gefahr.
So sieht es Gunnar Gröbler von der Salzgitter AG. Doch auch die Industrie muss sich den veränderten Bedingungen anpassen, fordert Robert Habeck.
Veränderung, Transformation bedeutet natürlich auch, dass anderes nicht mehr in der Form da ist. Aber dass wir gar keine Industrie mehr haben, wie das Wort Deindustrialisierung irgendwie suggeriert, diese Gefahr sehe ich nicht.
Doch die Aussichten werden als trübe bezeichnet, vor allem wegen der steigenden Energiepreise und der Kosten für die Umstellung auf alternative Energien. Eine Mammutaufgabe für Industrie, Politik und Bürger.
Natürlich haben alle irgendwie in den letzten Jahrzehnten das Gefühl gehabt, Energie steht unbegrenzt zur Verfügung und ist auch nichts wert. Jetzt auf einmal, ich merke das bei mir persönlich auch, merken wir, Energie ist wirklich was wert, auch monetär was wert.
Norbert Kunze über den Film heute Abend im Ersten, die ARD-Story, der Energieschock. Wie sichern wir unseren Wohlstand ab 23.15 Uhr und natürlich auch in der ARD-Mediathek. Der durch Putins Krieg ausgelöste Energieschock ist ja nur eine von mehreren Krisen, die wir bewältigen. Darunter, schleichend, aber nicht minder gefährlich, begleitet uns die Klimaerwärmung. Was Extremwetter und ein steigender Meeresspiegel auslösen können, erfuhren die Niederländer 1953. Damals zerstörte eine verheerende Sturmflut des Atlantik viele Städte und Dörfer in den Niederlanden, und zwar bis in das Binnenland hinein, denn Holland wird bekanntlich von vielen Wasserarmen und Kanälen durchzogen. Viele Menschen kamen damals ums Leben. Als Reaktion entwickelten Ingenieure mit dem Delta-Plan einen der mächtigsten Meereshochwasserschutzbauten der Welt. Wie es heute um den Schutz steht, beschreibt Ludger Katzmierzak.
Ein heftiger Orkan, einhergehend mit einer Springflut, sorgte für eine Katastrophe in den Niederlanden, die einen noch nicht überschaubaren Schaden verursacht und viele Menschenleben gekostet hat. Nur wenige Tage nach diesem 1. Februar 1953 wird das wahre Ausmaß der Katastrophe sichtbar. In den Fluten der Nordsee sterben 1.800 Menschen, mehr als 100.000 müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen, ganze Dörfer und Städte sind zerstört. Die politisch Verantwortlichen in Den Haag sind sich einig, dass so etwas nie wieder passieren darf. Nur drei Wochen nach der Flut schmieden sie einen Plan, den Jakob Alcherer als Minister für Verkehr und Wasserwirtschaft zur Abstimmung im Parlament vorlegt. Ich freue mich und sage dies im Namen der Regierung, dass die Zweite Kammer den Standpunkt vertritt, dass der Delta-Plan ausgeführt werden soll. Der Delta-Plan wird später als das revolutionärste Wasserbauprojekt der Welt in die Geschichte eingehen. Fast alle Meeresarme, durch die die Flut das Landesinnere erreichen konnte, werden durch Dämme und gigantische Sturmflutwehre von der Nordsee abgeriegelt. Die Gefahr von Überschwemmungen geht seitdem weniger vom Meer als von Flüssen, Bächen und Kanälen aus, sagt Peter Chlass. Er ist als Delta-Kommissar der Regierung für den Hochwasserschutz im Land verantwortlich. Chlass erinnert an die schweren Hochwasser im Sommer 2021. Betroffen war damals nicht nur das Ahrtal, sondern auch die niederländische Stadt Valkenburg.
Was helder ist, moet eigenlijk water.
Was ganz klar ist, wir müssen im öffentlichen Raum das Wasser in den Mittelpunkt stellen. Wir müssen gucken, wo bauen wir und wie bauen wir. Wir haben in den letzten Jahrzehnten zu oft gedacht, dass wir überall bauen können, wie wir wollen. Und das Wasser wird sich schon anpassen. Die Zeit ist vorbei und dessen sind wir uns bewusst und das wird auch breit geteilt.
Das war auch heel breed gedeeld.
Vor allem das Jahrhunderthochwasser 1995 hat Politiker und Experten in den Niederlanden wachgerüttelt.
Goedemiddag. Dit extra lange NOS-journaal is helemaal gewijd.
Damals liefen die Städte und Dörfer an Maas, Waal, IJssel und Leek unter Wasser. Besonders dramatisch war die Lage damals in Nimwegen, kurz hinter der deutsch-niederländischen Grenze, wo die Verlängerung des Rheins die Waal scharf abknickt. In dieser Kurve staut sich bei extremen Wetterlagen das Wasser und tritt über die Ufer. Nimwegen hat sich nach dieser Erfahrung dem Hochwasserschutzprogramm Räumte vor der Revier angeschlossen, mehr Platz für den Fluss. Innerhalb von 3 Jahren ist am rechten Ufer der Waal im Vorort Lent ein Seitenarm des Flusses ausgehoben worden, fast 4 Kilometer lang, 200 Meter breit und 8 Meter tief. Ein Teil des alten Dorfes liegt jetzt als Insel inmitten des alten und des neuen Flussbettes, längst ein beliebtes Ziel für Spaziergänger, Jogger und Fahrradfahrer.
Das war erst einmal Weiland und da standen Häuser.
Hier waren früher eigentlich nur Wiesen, Weiden und ein paar Häuser. Häuser und was man jetzt sieht, einen neuen Stadtteil. Und es ist sogar ein Badeplatz entstanden, wo man den Sommer genießen kann. Der ganze Strand ist oft voll mit Menschen.
Was an den Strandjes liegt helemaal voll mit Menschen.
Hier op het Waalstrand gaan wir altijd mit Freunden.
Ich komme gern hier zum Waalstrand, ein bisschen mit Freunden chillen. Das ist ein fantastisches Projekt, auch für die Jugend. Und mit was für einer Aussicht gegenüber auf die Skyline von Nimwegen.
Kijk, de Skyline van Nijmegen, inderdaad.
Aus der ganzen Welt kommen Wasserbauexperten, Bürgermeister und Politiker in die Römerstadt, um sich über das Konzept zu informieren. Einen hundertprozentigen Schutz vor neuen Hochwassern bietet die Erweiterung des Flusses zwar nicht, aber das Risiko wurde auf ein Minimum reduziert.
Über die Sturmflut von 1953 in den Niederlanden, Ludger Katzmierzak. Moore können ein großer Speicher für CO2 sein, aber nur dann, wenn sie nicht für die landwirtschaftliche Nutzung trockengelegt wurden. Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und die Uni Kiel erforschen auf der sogenannten Klimafarm, wie beides gehen kann, Moore vernässen und landwirtschaftlich nutzen. Jörn Schaar hat die Klimafarm besucht.
In den Niederungen der Flüsse Eider, Treene und Sorge gibt es viel Moorboden. Entwässert wird ein Großteil davon landwirtschaftlich genutzt, vor allem als Weidefläche. Einer der Höfe in der Nähe des Ortes Erfte hat vor gut einem Jahr den Besitzer gewechselt. Inzwischen sind hier Mitarbeitende der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein am Ruder. Sie wollen Wege finden, wie man mit dem, was im Moor wächst, als landwirtschaftlicher Betrieb gut wirtschaften kann. Projektleiterin Elena Züdeck.
Wir haben drei Ziele in dem Projekt. Wir wollen Treibhausgase einsparen durch die Wiedervernässung von Moorstandorten. Wir wollen Wertschöpfungsketten aufbauen und vor allen Dingen auch moorbodenschonende Maschinen austesten, ausprobieren. Das heißt, Ernteverfahren mitentwickeln. Und das letzte große Ziel ist der Wissenstransfer. Das heißt, dass wir Menschen in der Region mitnehmen wollen, aber auch aus fachlichen Bereichen, Landwirtschaftskammer, Universitäten.
Neben dem Hof hat die Stiftung 400 Hektar Land gekauft, aufgeteilt in mehrere kleine Flächen. Die werden nun Schritt für Schritt wieder in nassen Moorboden umgewandelt. Dazu werden vorhandene Entwässerungsgräben verschlossen, Erdwälle angelegt und alte Drainagen entfernt. Entwässert und verwandelt in eine Weide oder Ackerland geben Moorböden CO2 ab. Das Projekt will genau das Gegenteil erreichen, erklärt Wiebke Schuster.
Das Ziel der Vernässungsmaßnahmen ist, dass wir im Mittel einen Wasserstand von 10 bis 20 Zentimetern unter der Geländeoberfläche haben. Das ist ein Wasserstand, von dem unterschiedliche wissenschaftliche Studien herausgefunden haben, dass sich damit der Großteil der CO2-Freisetzung unmittelbar stoppen lässt. Dieser Wasserstand ist zu hoch, um danach die Flächen dann noch mit landwirtschaftlichem Gerät zu befahren. Deswegen probieren wir hier eben dann die unterschiedlichen Techniken aus, um nasse Böden zu bewirtschaften.
Auch wenn alle Mitarbeitenden bei der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein angestellt sind, sind sie nicht die einzigen, die auf den Flächen arbeiten. Das Projekt wird wissenschaftlich von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel begleitet.
Das Schöne und Interessante an unserem Projekt ist, dass die Universität hier sowohl die Vegetation als auch andere Artengruppen, wie beispielsweise Insekten, Laubkäfer oder Vögel, untersucht, inwiefern sich die Biodiversität aufgrund der Vernässungsmaßnahmen auch über die Jahre verändert. Gleichzeitig finden auch Messungen der Treibhausgasemissionen statt, sodass man am Ende der Projektlaufzeit sehr genau sagen können wird, wie viel Treibhausgase tatsächlich durch die Vernässungsmaßnahmen auch eingespart wurden.
Ähnliche Projekte gibt es auch im Allgäu, in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern. So wie in Erfte werden auch dort die Einsparungen der Treibhausgase gemessen. Die Klimafarm in Erfte hat unter den insgesamt 4 Projekten die Sonderstellung, dass nichts angepflanzt wird, um es später zu ernten. Hier wird nur das eingefahren, was von sich aus auf dem Moorboden wächst. Paludikultur nennt man das, wenn von nassen Flächen die dort heimischen Pflanzen geerntet werden. Das erschwert aber die Verarbeitung des geernteten Materials in der Industrie, erklärt Projektleiterin Elena Züdeck.
Das zeigt eigentlich auch die Herausforderung in diesem Projekt, weil wir die Industrie quasi dahin erziehen müssen, dass sie mit unterschiedlichem Material arbeiten. Und das Besondere ist auch noch, dass sich im Laufe der Wiedervernässung und der damit einhergehenden Ernte von Jahr zu Jahr der Pflanzenbestand verändern kann. Das heißt, ich kann jetzt nicht zu einer Papierfabrik gehen und sagen, das ist der Status quo, das ist das Material, womit wir jetzt losarbeiten, sondern hier und heute haben wir das Material. Und in 2 Jahren sieht der Aufwuchs dann anders aus.
Mit rund 16 Millionen Euro fördern das Bundesumweltministerium und die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel das Projekt Klimafarm über 10 Jahre. Auf den ersten Blick viel Geld. Davon wird aber der komplette Umbau des Hofs bezahlt, alle Maschinen und das Gehalt von 6 Mitarbeitenden für die kommenden 10 Jahre. Ob die Klimafarmer die Förderung komplett nutzen können, hängt dabei auch vom eigenen Erfolg ab.
Das heißt, dass wir ja, wenn wir als Unternehmen agieren würden und einen Gewinn erwirtschaften würden, wären wir im Beihilferecht. Das heißt, dass man uns ankreiden kann, ach, die Bundesregierung hat euch gefördert, aber mein Unternehmen nicht. Deswegen muss man da halt ganz vorsichtig mit sein, wenn wir zum Beispiel Kooperationen mit Unternehmen aufbauen und die uns die Pellets abkaufen, wird uns das von der Förderung abgezogen.
Der andere wichtige Auftrag der Klimafarm ist Wissenstransfer. Bauernverband, Landwirtschaftskammer und angehende Landwirte sollen sich auf der Klimafarm über die Verfahren informieren können, die hier entwickelt werden.
Aus Schleswig-Holstein, Jörn Schaar. Im Dezember verabschiedete die Weltgemeinschaft einen Weltnaturvertrag. Ökosysteme, Pflanzen, Tiere müssten stärker respektiert werden, weil sie unseren Wohlstand sichern. Aber das kollidiert mit klassischen Wachstumsmodellen. An der US-Westküste nimmt man den Weltnaturvertrag offenbar schon ernst. Katharina Wilhelm berichtet.
Im US-Bundesstaat Alaska ist nun ein umstrittenes Gold- und Kupferminenprojekt vorerst gestoppt worden. Die US-Umweltbehörde begründete dies mit dem Schutz der Lachse in der Region Bristol Bay und verweist auf den Clean Water Act, der die Entsorgung von Minenabfällen verbietet. In Bristol Bay befindet sich das produktivste Wildlachs-Ökosystem der Welt. Die Bucht habe damit auch eine große wirtschaftliche Bedeutung, hieß es von der Behörde. Die Lachsvorkommen sicherten Arbeitsplätze und hätten zudem einen wichtigen ökologischen und kulturellen Wert für die Region, vor allem für die indigenen Menschen in Alaska. Umweltschützer, Fischer und Ureinwohner Alaskas protestieren schon seit langer Zeit gegen die geplante Mine. Sie sorgen sich, dass giftige Abfälle aus der Minenproduktion die Lachse schädigen könnten. In den Minen sollen sich Gold- und Kupfervorkommen im Wert von mehreren 100 Milliarden US-Dollar befinden. Der kanadische Bergbaukonzern, der die Mine plant, kündigte bereits rechtliche Schritte gegen die Entscheidung der beiden Regierungen an.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Ob Wertpapiere, Unternehmen oder Grundstücke oder Immobilien, Eigentümer und Nutzer müssen nicht dieselbe Person sein. Da gibt es den Begriff Nießbrauch, auch für Wohnrecht. Und Annette Ebersberg erklärt im Verbrauchertipp, was das bedeutet.
Der Nießbrauch setzt meistens eine Schenkung voraus. Eltern schenken ihrer Tochter oder ihrem Sohn zu Lebzeiten ein Haus. Anton Steiner, Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht e.V.
Ich übergebe schon die Immobilie an die nächste Generation. Ich behalte mir aber den Nießbrauch vor. Das bedeutet selbst nutzen oder auch vermieten. Ich bin nach wie vor der Vermieter. Ich habe die Kosten und ich habe die Einnahmen.
Die Übertragung eines Hauses zu Lebzeiten ist eine Schenkung. Dafür fallen Schenkungssteuern an. Die Höhe der Steuern hängt zum einen von der Summe und von der jeweiligen Steuerklasse des Beschenkten ab, bis maximal 50% des Wertes der Schenkung. Für die Höhe der Steuer gilt aber auch, wer der Beschenkte ist. Jens Stehnert, Fachanwalt für Steuerrecht des Deutschen Anwaltsvereins e.V.
Da gibt es ganz unterschiedliche Freibeträge. Bei Ehegatten ist es so, dass eine Schenkung erst besteuert wird, wenn der Betrag 500.000 Euro übersteigt. Bei Kindern sind es 400.000 Euro je Elternteil. Also zwei Eltern, die ein gemeinsames Kind haben, können beide dem Kind jeweils 400.000 Euro schenken.
Jede Schenkung muss dem Finanzamt gemeldet werden. Das Finanzamt legt auch den Verkehrswert eines Hauses oder eines Grundstücks fest. Nach dem neuen Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetz, das Anfang Januar diesen Jahres in Kraft getreten ist, Jens Stehnert.
Das hängt immer davon ab, welche Art von Immobilie man hat, also ob das ein unbebautes Grundstück ist, ob das ein Mietshaus ist oder ein Ein- oder Zweifamilienhaus.
Aber auch der Nießbrauch schlägt bei der Berechnung der Schenkungssteuer zu Buche. Dafür gibt es eine Formel, die sich an einer möglichen Miete und einem Faktor für den Kapitalwert ergibt, den das Bundesministerium für Finanzen jährlich vorgibt. Dieser Vervielfältiger orientiert sich an der Lebenserwartung des Nießbrauchempfängers. Erbrechtsanwalt Anton Steiner erläutert das am Beispiel einer Doppelhaushälfte im Wert von 500.000 Euro.
1.000 Euro Monatsmiete mal 12 ist 12.000 Euro Jahresnettomiete und das mit einem Vervielfältiger multipliziert von vielleicht 10. Je nachdem, wie alt ich bin, ergibt dann einen Kapitalwert des Nießbrauchs von 120.000 Euro.
Dieser Wert wird vom Verkehrswert der Doppelhaushälfte abgezogen. Meistens müssen weder der Schenkende noch Ehepartner oder Kinder für die Übertragung der Doppelhaushälfte per Nießbrauch Schenkungssteuer bezahlen, weil die Freibeträge höher liegen. Sollten die Freibeträge erschöpft sein, so Steuerfachanwalt Jens Stehnert, heißt das,
Es wird also nicht so sein, wenn ich als Ehegatte meinem Ehepartner 500.000 und 1 Euro schenke, dass ich dann 500.000 und 1 Euro versteuern müsste, sondern ich muss eben nur diesen 1 Euro versteuern, der über den Freibetrag hinausgeht.
Die Schenkung einer Immobilie und die Eintragung des Nießbrauchs regelt ein Notar. Dafür fallen bei einem Wert von 500.000 Euro inklusive des Grundbucheintrags Kosten von etwa 5.000 Euro an. Der Erbrechtsanwalt empfiehlt, dabei auf die sogenannte Katastrophenklausel zu achten, damit Schenkung und Nießbrauch nicht in falsche Hände fallen können.
Was ist, wenn meine Tochter vor mir verstirbt? Was ist, wenn mein Sohn mit seinem Geschäft pleite geht und deswegen Gläubiger auf die Immobilie zugreifen wollen? Da werde ich mir ein Rückforderungsrecht im Vertrag vorbehalten.
Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. Ab 12:10 Uhr geht es um Migration und Abschiebung. Auf Wiederhören, sagt Jule Reimer.